Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Also Fabian, heute hast du ja ein tolles Thema ausgesucht. Da weiß ich gar nicht, ob du mich auch damit meinst, mit krumme Dinger in der Politik.
Du, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich glaube, das werden wir im Laufe dieser Folge herausfinden. Genau, wir reden heute...
Du meinst, ich mache hier Enthüllungsjournalismus über mich selber.
Das weiß ich noch nicht. Du hast schon mal einige Sachen im Podcast preisgegeben, die wusste ich auch nicht.
Ja, aber das Thema krumme Dinger in der Politik ist ja eine heiße Kiste. Ich meine, wir haben im Grunde jüngst den Philipp Amthor gehabt. Ja. Ne? Dann der Sigmar Gabriel mit Tönnies und der Deutschen Bank. Übrigens, schon vor vielen Jahren gab es ja heftige Diskussionen, als Schröder, unser Altbundeskanzler, das ganze Thema Aufsichtsrat in Energiekonzernen in Russland wahrgenommen hat. Ja. Also die Debatte gärt schon richtig lange und jetzt haben wir zwei ganz konkrete Fälle. Wie siehst du denn das?
Also gerade den Amthor-Fall sehe ich als ziemlich peinlich an. Also ich kann nicht verstehen, wie man sich denn selbst auch noch im Spiegel...
Das ist aber harmlos peinlich. Aus meiner Sicht ist das eine Schande.
Natürlich, aber auch vor allem aus seiner Position.
Du bist ja politisch korrekt.
nee, also dass ich Philipp Amthor auch jetzt nicht für den geilsten Politiker halte, habe ich glaube ich schon des Öfteren hier im Podcast gesagt. Aber wer das noch nicht weiß, ich bin kein Fan von Philipp Amthor. Man wollte mir ja mal unterstellen, dass nur weil er jung sei, ich ihn ja doch eigentlich supporten sollte, aber das ist definitiv nicht der Fall.
Also findest du, dass er sich korrupt verhalten hat?
Auf jeden Fall. Also Philipp Amthor hat wir haben ja gerade immer noch mal überlegt, wie genau wir jetzt darüber reden können, weil es laufen ja da auch noch Ermittlungen, aber Philipp Amthor hat definitiv sein Amt missbraucht. Das kann man festhalten, inwiefern und wie weit das noch alles geht, das werden wir in den nächsten Wochen sehen, aber
also unter Korruption versteht man ja ganz nüchtern, glaube ich, auf Wikipedia Missbrauch eines anvertrauten Amtes zur Erlangung persönlicher Vorteile.
Ja, was mich aber vor allem, was ich gerade noch sagen wollte, was mich vor allem ankotzt an der ganzen Amthor-Sache ist, dass er ja trotzdem weiter sein Ding durchgezogen hat, er ist ja kaum drauf eingegangen.
Also ich finde schon.
Mir fehlt da bis heute auch eigentlich eine
echte
ehrliche
Buße.
Ja.
Also ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von Daedalus und Ikarus in der griechischen Sage? Ikarus war derjenige, der mit Wachsflügeln gegen die Sonne geflogen ist.
Thomas, du willst
und sein Vater hat ihn gewarnt. Ja. Natürlich ist der Philipp Amthor für mich das Paradebeispiel eines ehrgeizzerfressenen jungen Politikers, der nicht nur andere, sondern auch sich selber massivst in Misskredit gebracht hat. Und ich meine, jetzt kann man trefflich drüber nachdenken. Als der Cem Özdemir wegen der Bonusmeilen-Affäre, also dienstlich erworbene Bonusmeilen der Lufthansa, genutzt hat für private Flüge, da hat er ein Bundestagsmandat nicht angenommen, hat auch wahrscheinlich anderthalb Jahre lang nicht gewusst, was er macht, wurde dann Europaabgeordneter und kam nach dieser Sühneperiode wieder zurück in den Bundestag. Was beim Philipp Amthor passiert ist, der wollte ja Ministerpräsident werden.
Ja.
So, und da hat man ihm massiv die Flügel gestutzt. Das, also der Ehrgeizling wurde kastriert.
Ja, er hat auf jeden Fall ordentlich, also seine.
Zweitens hat er seine Rolle im Ausschuss abgegeben. Wo im Grunde auch...
Ja, aber auch relativ spät. Also,
ja, natürlich.
Er hat ja noch versucht.
Ja, Entschuldigung, ich glaube, ich bin härter als du. Natürlich spät. Der wollte alles tricksen, um außen rumzukommen.
Ja, ich meine doch zu spät. Also fand, er hätte schon viel früher.
Ja, und natürlich kann man diskutieren, ob er sein Bundestagsmandat hätte zurückgeben müssen.
Ja.
Also ich persönlich bin da gesplittet. Wenn jetzt keine weiteren schlimmen Sachen mehr rauskommen, glaube ich, dass das eine richtig harte Lektion für ihn ist und er im Grunde wieder beginnen muss, sich seine Reputation zu erwerben, denn du musst dir eines vorstellen. Das ist natürlich einer, der hat früher die AfD rhetorisch brillant in den Sand geredet.
Das ist doch das Einzige, wo ich ihm wirklich, also wo, ja, was, aber, was ich noch bei ihm gut.
Ja, aber die Glaubwürdigkeit ist weg.
Vollkommen.
Die ist komplett weg. Das heißt, ja, der ist nicht nur bestraft mit Ämterverlust,
ja,
sondern der ist natürlich auch bestraft damit mit einem Verlust seiner eigenen Glaubwürdigkeit.
Ja, wohl, wie glaubwürdig ich ihn auch davor fand, ich weiß es jetzt nicht. Also.
Naja, aber ich meine, du musst eines sagen, innerhalb seiner Partei und innerhalb seiner Fraktion, ja, da interessiert jetzt nicht, was Fabian denkt, sondern da ist er ein ganz respektierter Jungpolitiker gewesen, ja, ein Star, und heute ist er ein gefallener Engel.
Ja, das finde ich, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Wir haben heute auch wieder, wer hätte es gedacht, Gäste dabei, aber auch ziemlich coole Kommentare dabei. Und gerade also die Frage stellen sich, glaube ich, auch viele Menschen, die jetzt nicht so tief in der Politik drin sind, aber das natürlich alles von außen mitbekommen. Was passiert da eigentlich unter der Oberfläche? Also jetzt ein Amthor-Fall wurde mal oder wird gerade aufgedeckt, aber was passiert da eigentlich vielleicht so im Hintergrund? Was ist da vielleicht wirklich nur die Spitze des Eisberges, was wir gar nicht mitbekommen? Und da haben wir einen Kommentar von Ulrich Müller. Er ist Mitgründer von Lobby Control und arbeitet da als Rechercheur und hat uns Folgendes zugeschickt.
Ich glaube, die Fälle, die an die Öffentlichkeit kommen, zeigen deutlich genug, dass wir einen Richtungswechsel in der Politik brauchen, hin zu mehr Transparenz und Ausgewogenheit. Da geht es ja nicht nur um individuelles Fehlverhalten, sondern auch um strukturelle Ungleichgewichte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Interessen. Sicher gibt es auch noch unentdeckte Fälle, von denen wir nichts wissen. Ich würde zugleich vor dem Bild warnen, dass in der Politik alles verdorben ist. Ich glaube, es gibt sehr wohl viele engagierte Leute in der Politik, die sagen, mit einer eigenen Motivation da reingehen. Aber wie gesagt, Fälle, die zeigen, dass wir mehr Transparenz und Ausgewogenheit brauchen, gibt es an sich genug.
Ja, das ist aber eine sehr milde, das ist eine sehr milde Stellungnahme von der Lobby Control.
Ja, hat mich auch überrascht. Ich habe gedacht, da kommt jetzt was Härteres. Bist du einer von diesen motivierten Politikern oder bist du auch verdorben?
Also ich. Also, lästliche Sünden habe ich in meinem Leben gemacht. Ja. Und ich bin natürlich auch in meinem langen Wirtschaftsleben, ich werde nie vergessen, da war ich junger Manager und da hatte mich ein Vertriebstrainer, der bei uns in der Firma durch mich eine Riesensumme verdient hat, hat mich übers Wochenende eingeladen mit Partnerin nach Arosa zum Skifahren.
Ja.
Das war eine, ich sag da ganz offen, das war eine echte Verführung. Ich habe tatsächlich 2 Tage drüber nachgedacht, denn ich hatte damals nicht viel Geld verdient.
Ja.
Ich hatte echt drüber nachgedacht, ob ich sowas mache und hat zum Glück mein moralischer Kompass gesiegt. Aber natürlich bist du sozusagen immer ein Stück verführbar, denn wir Menschen, wir sind ja nicht sozusagen 100-prozentige Moralisten und Ethiker, sondern Geld, Macht und Sex sind die Treiber, die uns verführbar machen.
Glaubst du, dass Geld auch der ausschlaggebende Punkt ist, weshalb also dann zum Beispiel Politiker ihr Amt missbrauchen, weil gut, man muss das ja auch in Relation setzen, das, was du als Bundestagsabgeordneter verdienst, ist für den durchschnittlichen Bürger und die durchschnittliche Bürgerin ja schon ziemlich viel. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein Bundestagsabgeordneter oder eine Abgeordnete wenig verdient. Vielleicht in Relation zu dem, was man als Vorstand von Unternehmen XY verdient, dann schon wenig. Aber glaubst du, das Geld da so also der springende Punkt
ist? Ich kann dir sagen, und ist ja nicht nur korruptives Verhalten, gibt es ja nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wirtschaft,
ja,
und auch in der Zivilgesellschaft. Na, wir haben das beispielsweise beim Thema AWO-Affäre in Frankfurt, wo ja auch der Oberbürgermeister von Frankfurt zumindest über seine Frau verwickelt war, haben wir das gesehen. Also das gibt es überall. Und das, was der eine als viel Geld ansieht, da sagt der andere einen Augenblick mal, ich habe das, aber ich könnte noch viel mehr kriegen. Also das Thema Gier,
ja,
ähnlich wie Neid auf der anderen Seite, das Thema Gier ist sicherlich etwas, was nicht wenige Menschen antreibt. Und deswegen lassen sie sich von Geld verführen. Jetzt muss man bei Philipp Amthor, die Aktienoptionen,
ja,
waren nach Schätzungen 240.000 bis 280.000 Euro wert.
Ja.
Das heißt, das ist nicht wenig.
Nee.
Und da da kann nicht nur ein junger Mensch, sondern auch ein älterer Mensch kann sagen, also da spiel ich mal mit. Übrigens,
aber würdest du, also, legitimierst du damit
Korruption.
Ja, aber legitimierst du dann damit das Verhalten von Amtor nach dem Motto, naja, das kann ja jedem passieren?
Nein, aber ich sage nur, Gier und ja. Neid und Habgier sind sehr menschliche Eigenschaften. So, und deswegen gibt es Gesetze, die im Grunde dieses Tier-Mensch oder Bestie-Mensch oder was auch immer ja. ein Stück zügeln und Ordnung reinbringen in ein soziales System, sodass nicht jeder nach seinem Gusto verfahren kann. Und deswegen gibt's Recht und Gesetz. So, und der Philipp Amthor, um das ganz nüchtern zu sagen, dass er bescheuert war, mit so einer Firma anzuheuern, Augustus, wo man gar nicht weiß, was die überhaupt machen. Das ist eine ganz andere Frage, aber dumme Sachen darf jeder Mensch machen. Er hätte seine Aktienoptionen anzeigen müssen.
Ja.
Ad 1, da sind übrigens die Richtlinien für Nebentätigkeiten im Bundestag nicht klar genug. Aber ich kann eines sagen, ich hätte sie angezeigt.
Ja.
Na, weil ich einfach nicht in Lücken reinspringen möchte. Und zum Zweiten, und das war richtig verwerflich, hat er die Firma im Wirtschaftsministerium antichambriert.
Ja.
So, und da kommt im Grunde das Thema Korruption, Missbrauch anvertrauter Macht zur Erzielung eigener Vorteile. Nämlich Aktienoptionen, die irgendwann fällig werden.
Ja.
So, jetzt übrigens ein ganz anderer Fall, ist Sigmar Gabriel. Der ja im Grunde zwei Sachen gemacht hat, für die er heftig kritisiert worden ist. Er ist Aufsichtsrat der Deutschen Bank geworden und er hat einen Beratervertrag bei Tönnies gehabt,
ja.
von Januar bis März.
Ja.
So, jetzt persönlich sage ich, der ist im März 2018 ist der als Außenminister zurückgetreten. Also ein Aufsichtsratsmandat bei der Deutschen Bank, wunderbar. Na, das ist jemand, der wahrscheinlich mit einem genügenden Abstand zu seiner Position diese Deutsche Bank auch hoffentlich gut beraten kann. Denn brauchen tut's es. Eine ganz andere Frage ist das Thema Tönnies. Weil er hat schon 2015 hat er massiv gegen die Zustände in der Fleischverarbeitenden Industrie Stellung genommen.
Und das wollte ich gerade sagen. Das ist, und dann auf der anderen Seite wirst du halt Berater von einem der schlimmsten.
Ja, in aber Deutschland. Aber sag mal, es ist keine Korruption, es ist nur eine richtige Unanständigkeit.
Ja, und das ist also, wo wir gerade eben auch bei Glaubwürdigkeit waren, also die ist gar nicht mehr da. Finde ich zumindest.
Also für mich ist, also ich bin ja ein Mensch, der sagt, der Gabriel hat immer schon ein bisschen einen Schlingerkurs gehabt in der Politik, aber war einer der aufrechteren Sozialdemokraten und der sozialdemokratischen Führer innerhalb der SPD. Ich sage mal, Menschen können schlimme Fehler machen.
Ja.
Wenn sie wirklich ernsthaft Buße tun, dann bin ich immer bereit, ihnen eine zweite Chance zu geben. So, also da bin ich nicht ein Erzmoralist, der sagt, der muss in seiner Existenz vernichtet werden.
Ja.
So, sondern, aber er hat, natürlich hat er bisher
das
Thema Tönnies nicht ordentlich erklärt.
Ja, und auch bei Amthor, die Stellungnahme zu seinem Skandal, war jetzt auch, also, ziemlich mau. Aber ich will aber auf was anderes noch eingehen, und zwar die einfache Frage eigentlich, wie einfach es ist, einen Politiker zu kaufen. Also, wo das anfängt. Sind das schon Kleinigkeiten, und welche Schritte sind quasi die ersten, in denen du als Politiker gekauft wirst? Und da fangen wir aber auch wieder mit einem Kommentar von Ulrich Müller an.
Wenn man einen Politiker in Anführungszeichen kaufen will, geht es ja darum, um wen geht es. Abgeordnete dürfen tatsächlich nebenher als Lobbyisten arbeiten. Ich halte das für falsch. Das ist auch zunehmend verpönt. Aber in Einzelfällen kommt das vor. Bei der großen Mehrzahl und auch bei Minister, Ministerinnen, Ministerialbeamten geht es eher darum, dass Lobbyisten versuchen, langfristig gute Kontakte aufzubauen, also Beziehungsmanagement zu betreiben, Leute früh in der Karriere anzusprechen, Empfänge zu organisieren, solche Dinge. Da spielen sicher auch Kleinigkeiten eine Rolle, aber eher die Summe der Kleinigkeiten. Und die Akteure sind halt im Vorteil, die Ressourcen haben für entsprechend Personal, um solches Beziehungsmanagement zu machen, die Empfänge organisieren können, die vielleicht auch sowas wie wie teure Clubs finanzieren können, die Mitgliedschaft darin.
Oder auch einen teuren Skiurlaub. Was ich nämlich auch immer ein bisschen bitter finde, es gibt ja also grundsätzlich der Begriff Lobbyismus ist, glaube ich, sehr klingt erstmal sehr, sehr negativ und ich glaube, die meisten Menschen schrecken da direkt zurück, aber im Grunde, zum Beispiel, es gibt ja auch Klima-Lobbyisten. Ich hätte sogar auch mal fast einen Lobbyistenpass bekommen, weil ich im Bundestag einen Beitrag gedreht habe, auch zu einem Klimaschutzthema und es da nicht sicher war, inwiefern ich da eigentlich schon in eine Lobbyarbeit rein.
Du vertrittst bestimmte Interessenlagen.
Genau, und es gibt ja, Interessengruppen. Es gibt ja nicht nur schlechte Interessen, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite finde ich es aber immer total schade, gerade Klimaschutzverbände, die haben einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, wie das zum Beispiel die Automobilindustrie hat. Also, wovon er auch gesprochen hat, einen großen Club einen teuren Club zu finanzieren oder einen teuren Skiurlaub, dass da erstmal auf die Idee kommt, ein Klimaschutzverband nicht und auf der anderen Seite, die könnten es wahrscheinlich immer finanzieren. Das finde ich schon.
So ist es auch. Ich meine, Startups haben auch schlechtere Ausgangsbedingungen als große Konzerne.
Ne, aber da ist ja keine Chancenfairness gegeben in der Lobbyarbeit.
Ja, aber da müssen sie halt gut sein und wachsen, so wie Greenpeace.
Na, wunderbar. Ja, aber Greenpeace ist ja nicht darauf ausgelegt, viel Kohle zu verdienen und einen hohen Umsatz zu machen. Das heißt, die werden niemals sich, ich sag mal so, eine Lobbyarbeit leisten können.
Ich bin der Letzte, der sagen würde, wir müssen jetzt Klimaschutzlobbyisten finanzieren.
Nein, das nicht.
Ihr müsst auf so der anderen, gute, nee, ihr ich meine das ausreden lassen. Ja. Ihr müsst so eine gute Arbeit machen, dass ihr halt weitere Bevölkerungskreise erreicht. Wunderbar. Nee, und dass ihr Spenden bekommt. Und die anderen, das sind Wirtschaftslobbyisten und die leben halt von den Gewinnen, wo ihnen sozusagen Automobilkonzerne oder Energiekonzerne zuleiten. Punkt. Das mag nicht schön sein. Aber ihr seid, das Thema Klimaschutz ist jetzt seit 10 Jahren da und fräst sich systematisch rein und an irgendeinem Punkt werdet ihr eine kräftige Lobby haben. Habt ihr eigentlich heute schon.
Ja, aber Klimaschutz ist ja jetzt auch nur eines von vielen Themen. Das war ja nur ein Beispiel. Ich meine eher,
wir wollen jetzt nicht noch, wo fängst du an und wo hörst du auf?
Nein, es geht mir nicht darum, dass jetzt auch die Klimaschutzlobby quasi finanziell gestärkt wird. Es geht mir eher darum. Das hat
mich auch gewundert.
Ich würde mich freuen, nein, aber es geht mir darum, dass gerade zum Beispiel Lobbys wie die Automobilindustrie, dass sie gar nicht mehr solche Posten haben dürfen, dass sie mal eben zum Beispiel einen Politiker da und dahin einladen. Also ich finde, da müsste es viel strengere Vorschriften geben.
Also ich finde, Transparenz ist die wichtigste Waffe.
Punkt. Das natürlich auch. Ja.
Nee, also insofern bin ich für eine massive Offenlegung all dieser Tätigkeiten und ein Lobbyismusregister muss her. Und ich glaube, da sind wir uns mit Abgeordnetenwatch und Lobbycontrol, da bin ich mir da völlig einig. Das ist das Erste.
Ja.
Das Zweite, und bitte unterschätze nicht, was es heißt, Naming und Shaming. Weil eine interessante Frage ist, Politiker und Politikerinnen, ist ja nicht nur Geld, sondern es ist auch Macht.
Das habe ich, meine ich ja gerade eben mit, glaubst du, dass Geld da immer der
Nein, Haupt. Geld ist nicht immer das Thema, sondern sie brauchen ja öffentliches Ansehen.
Ja.
Sie lieben das Zelebrieren von Macht.
Ja.
Sie lieben die öffentlichen Auftritte. Und da ist natürlich ein Sanktionshebel, der insbesondere durch die Presse massiv und durch NGOs massiv getrieben werden kann, dass man im Grunde sagt, du bist ein Mensch in Schande.
Ja. Du hast gerade von Abgeordnetenwatch gesprochen, weil wir hatten ja gerade schon jemanden von Lobbycontrol als Kommentar dabei. Wir haben auch, und ich hoffe, ich spreche ihren Namen jetzt richtig aus, Lea Brigeau. Ich hoffe wirklich, das ist jetzt richtig, sonst korrigiere man mich. Sie ist Pressesprecherin von Abgeordnetenwatch und ihr haben wir auch die Frage gestellt, ob zum Beispiel die Diäten erhöht werden müssen von zum Beispiel Abgeordneten, damit sowas weniger passiert. Und das hat sie gesagt.
Es ist super wichtig, dass die Unabhängigkeit der Volksvertreterinnen durch eine angemessene Vergütung gewährleistet wird. So steht es auch im Grundgesetz Artikel 48. Seit Gründung der Bundesrepublik steigen die Diäten der Abgeordneten jedes Jahr. Die sind schon sehr hoch im Vergleich zu was der Durchschnittsbürger verdient. Es gibt auch eine automatische Anpassung an den sogenannten Nominallohn. Aber eine weitere Erhöhung würde bei vielen Bürgern, die weniger verdienen, sehr unpopulär wirken und kein Mittel gegen Bestechung oder Interessenkonflikte sein. Eine Diätenerhöhung war automatisch zum 1. Juli 2020 geplant. Aber wir haben gesehen, im Zuge der Corona-Krise, was es für Empörung in der Gesellschaft dafür gesorgt hat. Während viele Menschen um ihren Job, um ihre finanzielle Sicherheit kämpften, hätten die Abgeordneten automatisch mehr Geld erhalten. Und das war für viele inakzeptabel. Und deshalb hat der Bundestag und haben auch viele Landtage diesbezüglich beschlossen, auf die Erhöhung zu verzichten. Also wir sehen bei einer Diätenerhöhung wirklich keine Lösung.
Du, naja, als Abgeordneter?
Naja, also ich kann nur eines sagen, wir haben diese Entscheidung zu einem Zeitpunkt getroffen, wo in der Öffentlichkeit noch gar nicht groß drüber diskutiert worden ist. Das klingt jetzt so ein bisschen bei Abgeordnetenwatch, wir hätten jetzt die Empörungswelle gehabt und hinterher haben wir klein beigegeben. Nein. Das ist so nicht der Fall, sondern das war sehr frühzeitig und da waren wir uns im Grunde überwiegend im Parlament zu dieser Frage auch einig. Also das spricht auch ein Stück für das Thema Anstand. Aber was ich vielleicht doch nochmal, bevor wir da in ganz schiefen Ding reinkommen, es gibt ja Transparency International macht ja einen Korruptionsindex jedes Jahr. Mhm. Und in diesem Korruptionsindex auf eine Punktezahl von 1 bis 100 ist der Spitzenreiter mit am wenigsten Korruption Dänemark und Neuseeland mit 87 Punkten. Deutschland hat 80 Punkte und der Durchschnitt der Länder liegt bei 43 Punkten. Das heißt, wir sprechen im Grunde, wenn wir das Thema Korruption ansprechen, sprechen wir über schlimme Fälle, aber wir sprechen schon eigentlich gesellschaftlich auf einem richtig ordentlichen Niveau. Und andersrum, die Tatsache, dass wir drüber sprechen und so intensiv drüber sprechen, ja, führt auch dazu, dass wir auch so passabel sind.
Aber wenn wir bei 80% stehen, dann bedeutet das ja auch, dass wir 20%, also das ist ja auch jetzt nicht wenig.
Das ist nicht wenig.
Ich meine, das klingt geil im Vergleich zu anderen Ländern.
Aber deutlich besser als 47, oder?
Ja.
Danke. Danke. Vielen Dank, dass du mir deine Kenntnis der vier Grundrechenarten bestätigst.
Ja, das, also trotzdem, ich denke nicht, dass die Statistik, also dass man die so anführen kann nach dem Motto, wir sind ein korruptionsfreies Land.
Nein, jetzt stellst du mich in der Ecke. Ich habe sehr nüchtern gesagt, dass eine solche Debatte über Sigmar Gabriel und über Philipp Amthor und über andere Fälle, wir haben ja beispielsweise auch im Augenblick Abgeordnete, gegen die Ermittlungsverfahren laufen, weil sie Geld aus Aserbaidschan möglicherweise bekommen haben, ja, und sich haben bestechen lassen als Vorwurf.
Glaubst du, irgendwann kommt auch so ein Sattelberger-Skandal?
Nein.
Bestechung der Lufthansa?
Nein. Kommt nicht? Nein. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, bei mir haben schon über zu viele Jahre, ja, zu viele Medien gebohrt und in investigiert, ob ich irgendwo Dreck am Stecken habe, die sind nicht fündig geworden.
Das Lustige ist, wir haben auch noch eine Frage an beide, sowohl an den Ulrich Müller als auch an die Pressesprecherin von Abgeordnetenwatch gestellt, und zwar, ob es quasi mehr Thomas Sattelbergers im Bundestag geben sollte, also mehr Menschen, die quasi finanziell abgesichert sind, die vielleicht schon aus der Wirtschaft kommen, die man gar nicht mehr kaufen muss, kann.
Weil sie schon genügend Geld verdient haben.
Ja, um das auf
naja, also, das ist aber eine fiese Frage.
Braucht es mehr Thomas Sattelberger? Ich kann schon mal vorab sagen, also die grundsätzliche Antwort ging eher so in Richtung Nein, und man bräuchte mehr halt einen Spiegel, quasi einen Schnitt der Gesellschaft, aber auch der Ulrich Müller hat was recht Lustiges dazu gesagt, das würde ich gerne erst nochmal abspielen.
Ich glaube, wir brauchen einen Bundestag, der eigentlich sozusagen die Gesamtbevölkerung widerspiegelt, und so leid es mir für Herrn Sattelberger und die FDP tut, aber da fehlen zunächst mal andere Gruppen, also Frauen zum Beispiel, wenn man sich die Daten anguckt, oder Arbeiter, einfache Angestellte, Leute aus der ehemaligen DDR zum Beispiel, Menschen mit Migrationshintergrund, das sind Gruppen, die fehlen. Ja? Ganz aktuell Pfleger und Pflegerinnen zum Beispiel, die könnten sicher stärker im Bundestag vertreten sein. Ich glaube aber nicht, dass es eine Lösung ist, mehr Menschen aus Unternehmen oder als vermeintliche Geldunabhängige in die Politik zu bringen.
Ich muss ihm da leider auch zustimmen. Also ich bin
ja
da
auf, ich auch.
Auf seine, ah, schön.
Ja, wunderbar. Also ich meine, man sieht es am amerikanischen Senat, ja, was es heißt, wenn da eine große Mehrzahl Millionäre sind. Punkt. Das ja geht so nicht.
Ja.
Nein, deswegen dieses Plädoyer für Diversität ist voll zu unterstützen. Aber eine ganz andere Frage ist wichtig. Mhm. Dass du achten solltest, dass du nicht von der Politik abhängig bist, sondern wo es nur immer geht, dass du ein berufliches Standbein hast, sodass, wenn deine Politikerkarriere zu Ende ist oder du verlierst,
ja,
dass du dann nicht ins Nichts fällst und weil du Angst davor hast, dumme Sachen machst. So, also deswegen ist mein Plädoyer ja immer dafür zu sagen, wir brauchen ein ordentliches Talentmanagement in den Parteien. Und eigentlich, mir würde es gut gefallen, wenn keiner Politiker werden kann oder Abgeordneter werden kann, wenn nicht 3 oder 4 Jahre Berufserfahrung da
aber,
ist.
Aber ist das denn so, einfach möglich, quasi eine politische Karriere voranzutreiben und trotzdem nebenbei sich noch...
Nicht nebenbei, Standbein, sondern vorher.
Oder vorher, aber...
Ja, vorher.
Aber wenn du direkt in die Politik gegangen bist...
Ich bin kein Freund von Berufspolitikern.
Mhm. Also sagst du eigentlich, dass also die Menschen, die jetzt zum Beispiel anfangen mit 18 Politikwissenschaften zu studieren, um dann sofort ein politisches Amt
anzunehmen... Halte ich für ein Problem.
Echt?
Ja klar, natürlich habe ich das.
Oi.
Ja, natürlich ist es ein Problem.
Ja.
Weil du hast ja auch die ganze Welt nicht gesehen. Oder einen Teil der Welt. Du hast andere Sektoren nicht gesehen.
Du glaubst, die hängen zu sehr in so einer Filterblase und dann irgendwann platzt die kommen da raus und dann...
Ja, so. Also das ist deswegen, es muss nicht einer haben, der Vorstandspensionen hat wie der Sattelberger.
Ja.
Das ist nicht das Thema, aber dass du Berufserfahrung mitbringst und damit ein Stückchen auch unabhängiger wirst.
Ja.
So, das da bin ich voll dabei.
Was glaubst du denn, müsste sich, oder ich meine, du bist ja sehr stolz auf diese 80%, dann bleiben wir doch mal dabei. Da haben wir aber immer noch die 20% Korruptionsfälle. Was könnte man... Ja,
nicht Korruptionsfälle, sondern Einschätzung, wie korrupt ist das Land.
Ah, okay. Dann 20% ist ja auch okay. Aber was glaubst du denn, müsste man dann in diesem Land ändern, dass diese 20% vielleicht nur noch irgendwie bei 10 oder 5 oder im besten Fall irgendwann bei 0% stehen?
Naja, jetzt gehen wir mal, da wird ja nicht nur über die Politik gesprochen bei dem ja Thema. Da geht's auch um Ärzte, die bestimmte Medikamente verschreiben und dafür von Medizingeräteherstellern Geräte kriegen.
Ja.
Oder es geht
um... Aber das könnte man ja auch zum Beispiel gesetzlich, könnte man das ja auch politisch dagegen vorgehen.
Ja, natürlich. Also, aber wir reden im Grunde jetzt über ganz normale, wirklich unethisches Verhalten. Das fängt ja im Grunde schon mit dem deutschen Spruch an, eine Hand wäscht die andere. Man kennt sich, man hilft sich. Das sind übrigens, solange es noch
das
da...
Das verharmlost jetzt Korruption.
Ja, der muss bei euch übrigens in Köln, in der Kölner Klüngel,
ja, da wo
du wohnst,
das, ja,
das, da ist das ganz weit verbreitet.
Ich weiß.
Und ja, natürlich, also wir reden, und da reden wir wirklich eben nicht nur über Politik oder
ja
Bundestag, sondern da reden wir über Kommunalpolitik, da reden wir über kommunale Wirtschaft, da reden wir über Reinigungsbetriebe, über Recyclingbetriebe, so, dann reden wir da über Ärzte.
Und was und muss denn passieren? Also egal.
Oder du geht. Du kriegst als Journalist kriegst du 6 Monate lang kriegst du ein Auto zum Probefahren und schreibst dann einen guten Artikel drüber. So, ja, also all solche Kisten, das sind ja gesellschaftliche Phänomene und bei denen, die dann noch ein wirtschaftliches, öffentliches oder politisches Amt haben, wird das auch zu einem juristischen Problem.
Ja, das ist klar, aber zum Beispiel sollte es sowas wie Lobby-Control und Abgeordneten-Watch, sollte es davon vielleicht auch noch mehr Institutionen geben, die zum Beispiel auch Ärzte strenger kontrollieren. Also sollte man das mehr fördern? Oder also ich mache einen Podcast mit einem Politiker und irgendwie erhoffe ich mir hier eine Antwort.
Nee, die Ärztekammern oder die Rechtsanwaltskammern, die sanktionieren ja sowas, wenn so etwas hochkommt.
Mhm.
Das ist ja nicht so, dass das sozialdarwinistisch blüht. Ich wollte nur den Fokus nicht nur auf die Politik
legen, nee, klar,
sondern auf andere Sektoren. Also da glaube ich, sind wir mit unseren passablen 80%
Ich hasse diese Statistik.
Ja, nein, das passt dir nur nicht in deine Denke rein.
Nee, das passt mir erstmal nur nicht, weil also, es muss doch einen Weg geben, dass man auch noch, also es wird, glaube ich, nie einen perfekten Staat geben und nie ein perfektes Land geben. Ja, aber
du redest
wie... Ich bin mit 80% nicht zufrieden und auch du müsstest doch...
Ja, aber ich würde mal sagen, wenn du zu 80% charakterlich bist, dann wäre ich an deiner Stelle zufrieden. Ich bin auch mit 80% Charakterlichkeit zufrieden. Nein, weil ich hasse... Diese Apostel, die im Grunde immer nur den Finger auf andere zeigen und selber ihre lästlichen oder vorsätzlichen Sünden über die gar nicht reden. So, und jetzt frage ich dich nicht nach deinen lästlichen und vorsätzlichen Sünden.
Das ist am Thema vorbei. Da lenkst du gerade auch wieder geschickt ab. Ich will ja nur von dir lediglich wissen, wie so ein Fall wie bei Amthor oder auch meinetwegen bei Ärzten oder meinetwegen auch bei mir nicht mehr vorkommen kann. Also was man vielleicht strenger tun, unternehmen.
Also du kannst.
Du bist der Politiker.
Also, ich stelle nur die Fragen. Das Thema Lobbyismusregister ist ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Das ist möglicherweise auch auf die Landespolitik, auch möglicherweise auf die Kommunalpolitik übertragbar. Ein zweites großes Thema, die ganze Modernisierung der Offenlegung von Nebengeschäften, Nebentätigkeiten und Nebenverdiensten, aber eben nicht nur das, was hier und jetzt an Geld fließt, sondern an stiller Beteiligung, an Aktienoptionen, also sozusagen an geldwertem Vorteil, der erst in der Zukunft erwartet wird. Da ist der Bundestag uralt. In seinen Regelwerken.
Also abgekürzt und, viel mehr Transparenz.
Ja, und eine investigative Presse ist für mich immer ein ganz zentrales Thema.
Und dann kann man auch auf 81% kommen.
Also ich glaube nicht, dass ich, also wenn das beste Land auf 89 Punkte kommt,
ja.
87 Punkte oder kommt, Punkte, Dänemark, ja. Dann jetzt könntest du sagen, dann setzen wir die 87 als 100 und dann würde ich sagen, dann setzen wir die 80 als 90. Natürlich kannst du immer noch besser werden. Du kriegst aber natürlich,
ja,
je mehr Kontrollen du einführst,
ja,
umso immobiler und unbeweglicher, denn es trifft ja alle. Es trifft ja nicht nur schwarze Schafe, sondern die Kontrollmechanismen gelten ja im Grunde immer für alle.
Du meinst auch, dass dann quasi gute Lobbyisten in Anführungszeichen auch darunter leiden würden? Nicht nur
gute Lobbyisten, auch gute Unternehmer, wie auch immer,
ja,
gute Oberbürgermeister, gute Kommunalreferenten. Du machst im Grunde ja sozusagen, du machst das Regelwerk immer für alle.
Ja.
Um die schwarzen Schafe zu finden.
Ja, aber ich glaube, mehr Transparenz schadet am Ende jetzt nicht den
Nein,
den,
überhaupt nicht. Hab ich habe ja so gesagt, du wiederholst mich ja.
Ja, ich meine, aber so einen Ansatz wollte ich ja gerne mal hören.
Ja, du kriegst jetzt auch noch ein drittes Mal.
Ah, schön. Ja. Wenn ich mal mit einem Politiker hier sitzen und einen Podcast aufnehmen kann, dann kann ich auch mal Fragen stellen.
Ja.
Und ich mag das nicht, wenn man so um den heißen Brei herumredet. Das kommt Politiker ganz gut.
Halt.
Ich weiß, du machst das überwiegend nicht. Sonst würde ich ja auch keinen Podcast mit dir aufnehmen, weil sonst wäre ich schon gegangen.
Ich musste schon wieder intervenieren, damit du mich sozusagen aus dem Thema rausnimmst. Nein, also ich sag mal auch simpel. Meine Fraktion, da würde ich immer dafür kämpfen, aber wir sind für ein Lobbyregister. Wir sind für eine Verschärfung und Aktualisierung der Offenlegungspflichten und für eine investigative Presse, für ein Naming und Shaming. Das gehört für einen freiheitlich denkenden Menschen, der gleichzeitig sagt, Verantwortung ist die andere Seite von Freiheit. Das ist doch relativ...
Ja, Lobbyismus simpel. In der FDP, da können wir auch gerne nochmal eine Folge drüber machen. Ich schaue nämlich hier gerade auf die Uhr und...
Müssen wir aber über Lobbyismus in der Sozialdemokratie, Lobbyismus bei den AfDlern und Lobbyismus bei den Grünen.
Das sagst
lieber,
du, das müssten wir nicht. Ich könnte Herr auch eine reine Fischgang. Folge über die FDP machen. Da hätte ich jetzt gar kein Problem. Nein, wir müssen auf die Uhr schauen. Wir haben nämlich gleich noch einen Termin mit Herrn Tönnies. Er hat uns zum Skifahren eingeladen und den können wir ja nicht warten lassen. Und deswegen sage ich jetzt einfach, bitte glaubt uns das hier keiner. Bitte, supportet diesen Podcast, teilt ihn gerne, gebt eine gute Bewertung. Schreibt uns doch mal euren liebsten Lobby-Skandal. Wir sind gespannt. Und oder eure Vermutung, ob nicht doch Thomas Sattelberger irgendwo drin verstrickt ist. Ich sag dir, wenn irgendwann ein Skandal kommt.
Du lässt mich nicht raus, gell?
wir machen aber 5 Podcast-Folgen darüber.
Ja.
So, und jetzt tschüss.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.